Heute mit Raphael Smarzoch am Mikrofon. Ich grüße Sie. Letztes Jahr im Dezember starteten wir hier im Deutschlandfunk bei Corso Kunst und Pop eine Podcast-Reihe mit dem Titel Games und Politik. Darin ging es um die Frage, wie Computerspiele und Politik miteinander in Verbindung stehen. Und das wollen wir heute noch weiter vertiefen.
Ich stutze zugegebenermaßen etwas bei der Frage, weil natürlich Computerspiele dann doch in der Mehrzahl eben Spiele sind. Das heißt, es geht um den Spielspaß. Es geht schon um sowas wie Abschalten, wobei das jetzt keine unkritische Handlung sein soll. Aber es gibt politisch interessante Spiele, aber es gibt eben genauso gut auch sozusagen Spiele, die in einer fiktionalen Welt angesiedelt sind, wo es dann eben erstmal nicht in jedem Schritt um eine Kommentierung unserer realen Welt geht.
Natürlich können Computerspiele auch aus eskapistischen Gründen gespielt werden, so wie Benjamin Beil, Professor für Digitalkulturen an der Universität zu Köln, meint. Dennoch thematisieren Spiele immer wieder reale Konflikte. Und das nicht nur in sogenannten Serious Games, also ernsthaften Spielen, die auch einen pädagogischen Wert haben. Auch teure Hochglanzproduktionen, die ausschließlich der Unterhaltung dienen und von großen Entwicklerstudios hergestellt worden sind, beziehen sich auf reale Ereignisse. Man denke nur an die erfolgreiche Call of Duty oder Far Cry-Reihe, wie Tobias Nowak berichtet, und er hält fest, weil sich der Mythos vom unpolitischen Computerspiel hartnäckig hält, behindert dies auch die kulturelle Anerkennung von Spielen.
Unsere Hauptstadt fällt. Unsere Anführer sind tot oder werden vermisst.
Unsere Nation steht kurz vor dem Untergang. Und wir sind die Einzigen, die sie retten können.
So klang es vor einem Jahr im Werbetrailer für den Military-Shooter The Division 2. Als Schläferagent ballert man sich quer durch Washington, um die Zentralgewalt gegen die allerorten marodierenden Banden durchzusetzen, nachdem ein terroristischer Biowaffenangriff Gesellschaft und Staat ins Chaos stürzte. Im Vorfeld der Private Beta verschickte Spielverlag Ubisoft eine Rundmail, in der es hieß:
Come see what a real government shutdown looks like.
Auf Deutsch etwas eckig: Schau dir an, wie eine richtige Regierungsstilllegung aussieht. Ubisoft bezog sich damit auf die damals gerade zurückliegenden 35 Tage, in denen die amerikanischen Bundesbehörden geschlossen blieben, weil sich Trump und Kongress im Haushaltsstreit nicht hatten einigen können. Ein aufziehender Shitstorm und vielleicht der eine oder andere besonnene Gedanke führten dazu, dass der Verlag bereits 4 Stunden später eine Entschuldigung an den gleichen Verteiler mailte.
Wir verstehen, dass die Regierungsstilllegung Tausende von Menschen auf eine sehr reale Weise betraf und beabsichtigten nicht, deren Situation herunterzuspielen.
Einige Monate später erklärte der Creative Director von The Division 2, dass dieses Spiel ganz bestimmt keine politischen Botschaften enthalte. Diese Behauptung war ein weiterer Höhepunkt in dem seit Jahren von den großen Spielverlagen erzählten Märchen, dass Games nicht politisch seien, wenn nicht gar unpolitisch. Abgesehen davon, dass jedes Kulturgut aufgeladen ist mit den politischen Überzeugungen und Motiven derjenigen, die es herstellen, ist es fast unmöglich, in Spielen wie The Division 2 keine Kommentare zur politischen Wirklichkeit zu finden. Es spielt in Washington, man kämpft um das Weiße Haus und das Kapitol gegen sehr modisch gekleidete Bösewichte.
Religiöse Ausgestoßene und verkommene Faschisten.
Angesichts dieses realistischen Settings liegt es nahe, nach den politischen Inhalten des Spiels zu fragen. Aber Ubisoft und andere Spielverlage behaupten immer wieder, dass ihre Produkte in erster Linie Spaß machen sollen.
Wenn ich aufzeige, okay, ich kann dieses Washington nachbauen und ich kann es auch in Flammen setzen, warum nicht dann auch einen Schritt weitergehen und das entsprechend nutzen?
Professor Benjamin Beil, Medienwissenschaftler an der Uni Köln.
Wenn ich schon eine eskapistische Welt schaffen möchte, dann kann ich mich auch direkt in die üblichen Fantasy-Genres flüchten und einfach gar nicht erst den Anschein erwecken, dass das irgendwas mit der realen Welt zu tun hat. Weil die Frage nach dem Realismusgrad ist dann eine, die irgendwo schief hängt. Einerseits will man sehr authentisch, sehr realistisch sein und andererseits dann eben doch nicht.
Selbstverständlich sind Spiele in erster Linie Unterhaltungsprodukte. Sie dienen dem Zeitvertreib, dem Abschalten. Eskapismus ist völlig okay, vielleicht sogar notwendig. Und ganz nebenbei ist The Division 2 als unterhaltsames Spiel durchaus gelungen. Wenn aber Setting, Themen und Bewerbung eines Spiels unserer Wirklichkeit dermaßen nah sind, müssen Fragen nach den politischen Inhalten erlaubt sein. Insbesondere dann, wenn immer mehr Menschen offen sind für Spielinhalte, die über den reinen Spaß hinausgehen. Aber wiederholte Shitstorms haben bewiesen, dass es eine zwar sehr kleine, aber dafür umso lautstärkere Gamer-Fraktion gibt, die progressiven Ideen feindselig gegenübersteht, ganz gleich, ob es Frauenrollen in Battlefield 5 sind oder religiöser Fundamentalismus und Waffenfetisch in Far Cry 5. Und die ganze Branche hat Angst vor dem Unmut dieser militanten Gamer, vor einbrechenden Umsätzen, vor unkontrollierbaren PR-Desastern, wenn man dieses toxische Klientel verärgert. Nicht zu Unrecht, wie massive, millionenschwere Kurseinbrüche nach entsprechenden Kontroversen schon zeigten. Und wenn dann doch mal ein Verlag sich traut und offensiv behauptet, dass ein bestimmtes Spiel sich sehr wohl mit realen, politischen und ethischen Themen befasst, kann das schnell nach hinten losgehen.
Ich führe Soldaten und du nur Mörder.
Wir sind doch alle Mörder, oder?
Im aktuellen Call of Duty Modern Warfare übernimmt man verschiedene Rollen, vom Elitesoldaten bis zur kurdischen Kämpferin. Die Story konfrontiert die Spielenden mit der Menschenverachtung des Krieges, den besonderen Grausamkeiten asymmetrischer Konflikte, Folter, Vergewaltigung und dem Zynismus von Regierungen angesichts von Massenvernichtungswaffen und Geopolitik. Benjamin Beil.
Das ist ja das große Problem von Call of Duty, dass es mir einerseits aufzeigt, okay, Krieg ist schlimm und das ist alles ganz schlimm, was wir tun, aber dann doch wieder eine Rechtfertigung einbaue, dass das schon so in dieser Situation dann okay war, auf Leute zu schießen.
Außerdem spielt Call of Duty Modern Warfare im fiktionalen Land Ursikstan, in dem so offensichtlich Motive aus Libyen, Syrien, Irak und Afghanistan gebündelt sind, dass es schon fragwürdig ist, die originalen Schauplätze und Kriege nicht zu nennen. So politisch will das Spiel dann doch nicht sein. Im Gegenteil, diese Ignoranz gegenüber der politischen und historischen Realität steht womöglich sogar für eine, vor allem in den USA, zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen und Orten, die von Amerikas Kriegen existenziell bedroht sind.
We're talking about sand and death.
Games sind ein noch sehr junges Medium. Diese Kulturform hat bisher weder das Selbstbild noch den kritischen Apparat entwickelt, wie zum Beispiel der Kinofilm ihn seit Jahrzehnten hat, Literatur, Theater, Film und bildende Künste sogar seit Jahrhunderten. Bevor das Computerspiel, vor allem AAA-Titel, also die auffälligen Blockbuster, bevor also das Computerspiel mit der Tatsache versöhnt ist, dass seine Inhalte immer auch politisch sind, müssen Publikum und Spielbranche noch etwas reifen. Die immer wiederkehrende Diskussion darüber ist der Weg dahin.
Es braucht also noch Zeit, bis politische Aussagen und Hintergründe im Computerspiel ernst genommen werden. Und die müssen nicht immer so offensichtlich sein wie bei Call of Duty Modern Warfare, sondern quasi auch subtil im Regelwerk verborgen.
Als Spieler erkundet man Regeln und was man innerhalb dieser Regeln machen kann. Gleichzeitig sagen uns diese Regeln, was wir nicht tun dürfen. Man erforscht also ihre Möglichkeiten und Potenziale, während man ihre Beschränkungen kennt. Das ist eine politische Handlung.
Das sagt der australische Spieleforscher Brandon Keough und spricht damit ein wichtiges Merkmal von Computerspielen an. Denn Spiele sind nicht nur politisch durch die Inhalte, die sie thematisieren und verarbeiten, auch die ihnen zugrunde liegenden Regeln und Spielmechaniken beinhalten die Ideologien ihrer Entwicklerinnen und Entwickler. Man denke zum Beispiel an die Städtebausimulation SimCity.
If the rules of SimCity made it so bad.
Wenn das Regelwerk von SimCity die Erhöhung von Steuern als etwas Negatives auslegen und die Bewohner unglücklich machen würde, wäre darin die politische Botschaft enthalten, dass Steuern schlecht sind. Man könnte ein Spiel wie SimCity als kommunistisches Paradies gestalten. Das, was das Spiel darstellt, macht es politisch. Denn auch politische Systeme basieren immer auf Regeln.
Selbst ein scheinbar so unverfängliches Computerspiel wie Tetris hat eine politische Bedeutung. Tim Baumann erklärt uns, welche und warum sich die größte politische Brisanz von Games in ihrer Mechanik zeigt.
Unbarmherzig fallen genau die falschen Steine, während die Spieler voller Ungeduld auf ihn warten. Den einen, den einzigen, den heiligen Langen, um endlich wieder vier Reihen auf einmal auflösen zu können. Tetris. Für unzählige Spieler weltweit ist der Klassiker mit seinem zeitlosen Design und der Ohrwurmmusik nach wie vor eines der besten Spiele, die je entwickelt wurden. Dass das Spiel auch eine politische Dimension haben könnte, erscheint aufgrund der abstrakten Bildsprache und der fehlenden Erzählebene zunächst völlig absurd. Entsprechend viel Spott erntete die Spieleforscherin Janet Murray auch für ihre politische Deutung von Tetris, wie Dr. Hans-Christian Schmidt vom Cologne Game Lab erklärt.
Nun, es gibt ja diese ganz berühmte Interpretation von Tetris, dass Tetris im Grunde genommen den Workload eines westlichen Schreibtischarbeiters simuliert, auf den immer wieder mit jedem Bauklotz neue Aufgaben hereinprasseln. Und man muss ihn immer wieder clearen, also man muss diese Steine auflösen und dann kommen wieder neue Steine rein.
Sicher, mit ihrer Narration vom westlichen Schreibtischarbeiter hat sich die Spieleforscherin Janet Murray in den 90er Jahren weit aus dem Fenster gelehnt. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass Tetris in der Sowjetunion entwickelt wurde. Ganz wegwischen lässt sich ihre Argumentation aber nicht.
Natürlich, man kann vieles in vieles reinlesen, aber die Mechanik des Abarbeitens, des Lösens, des Unterzeitdruckagierens, das lässt sich auch so lesen, wenn man das möchte.
Und das hat vor allem einen gewichtigen Grund. Games sind als Kulturprodukt per se politisch. Während das abstrakt designte Tetris aber eine Vielzahl von Deutungen eröffnet, enthalten Spiele, die ihre Mechaniken mit konkreten Erzählungen aufladen, eindeutigere politische Botschaften. Das zeigt sich zum Beispiel im Spiel Democracy 3. Hier werden die Spieler zum Präsidenten einer Nation und müssen über Gesetzesänderungen versuchen, politische Krisen wie Massenarbeitslosigkeit oder Umweltverschmutzung zu überwinden. Unter der offensichtlich politischen Darstellungsebene liegen hier aber auch in der Mechanik, also in den programmierten Zusammenhängen zwischen Spielentscheidung und Konsequenz, politische Ideologien verborgen. So ist die Todesstrafe in Democracy 3 beispielsweise ein effektives Mittel, um die Kriminalitätsrate zu senken. Eine Logik, die im Spielsystem einprogrammiert ist, weil die Spieleentwickler diese Kausalität, ob sie sie gutheißen oder nicht, in ihren Köpfen hatten. Die in der realen Welt aber durch vielfache Studien ausdrücklich widerlegt werden konnte. Innerhalb des Systems Democracy 3 erleben die Spieler aber nun, dass die Todesstrafe ein funktionales Mittel gegen Kriminalität ist. Und das ist problematisch. Denn einmal im Spiel implementiert, können diese Parameter auch nicht mehr diskutiert werden. Ein Computerspiel ist immer ein festes System aus Regeln und klar definierten Prozessen, die einer bestimmten Mechanik folgen. Gerade durch diese Form eignen sich Computerspiele besonders gut dafür, Prozesse aus der realen Welt nachzustellen und anschaulich zu machen, so der Spieleforscher Ian Bogost in seinem Aufsatz »Die Rhetorik von Videospielen«.
Videospiele können Aussagen über die Welt treffen. Aber wenn sie das tun, tun sie es weniger durch Sprache oder Text, nicht einmal mit Bildern. Videospiele argumentieren durch Prozesse.
Diese für Computerspiele einzigartige Rhetorik nennt Ian Bogost Prozeduralität. Hans-Christian Schmidt erklärt.
Prozeduralität bezeichnet eigentlich die Simulation von bestimmten Abläufen, von bestimmten Prozessen. Und das ist eben etwas, was Spiele ganz besonders gut können, indem sie Spielmechaniken einsetzen.
Diese Spielmechaniken sind das, was die Spieler in Gang setzen, wenn sie Knöpfe drücken. Wenn Sie also zum Beispiel in Democracy 3 einen Regler verschieben, erhöhen Sie die Mehrwertsteuer. Allerdings führt das im Spiel nicht nur dazu, dass die Staatskasse klingelt, sondern auch zu wachsender Armut und Unzufriedenheit bei bestimmten Wählergruppen. Denn
indem ein Prozess angestoßen wird, wird meistens eben auch ein bestimmter anderer Prozess angestoßen. So schließt sich eben so eine Art Regelkreislauf, so eine Art System, wird dadurch in Gang gesetzt.
Sind Games also schon durch ihre Form pure Propagandamaschinen?
Man kann diesem Ansatz von Ian Bogost durchaus vorwerfen, dass da drin steckt, dass auf diese Art und Weise politische Ansichten eigentlich nur reproduziert werden und ein spielmechanisches System nur darauf ausgerichtet wird, eine politische Überzeugung an den Spieler zu adressieren.
Damit werde man Ian Bogosts Modell aber nicht gerecht. Entscheidend ist nämlich, dass die Spieler innerhalb der vom Spiel gesetzten Parameter und Modelle über Entscheidungsfreiheit verfügen. Zumindest in guten Spielen. Die Grenzen dieser digitalen Spielräume können Sie durch das Spielen selbst erkunden. Damit aus Games aber eben keine Propagandamaschinen werden, ist es auch nötig, sie kritisch analysieren zu lernen, wie Ian Bogost schreibt.
Die Art von Technologiekompetenz, die prozedurale Rhetorik bietet, wird für Kinder und Erwachsene gleichermaßen immer wichtiger. Da sich unsere kulturelle Aufmerksamkeit von linearen Medien wie Büchern und Filmen hin zu prozeduraler Software und Spielen verschiebt, müssen wir bessere Kritiker dieser neuen Medien werden.
Und das gilt gleichermaßen für Gamer, Game Designer und Feuilletonisten.
Und das versuchen wir auch bei den Spielekritiken hier bei Corso Kunst und Pop. Und deshalb wollen wir in unserer Games- und Politik-Podcast-Reihe im Deutschlandfunk einen bisher nicht erwähnten Aspekt thematisieren, nämlich den neoliberalen Charakter von Computerspielen. Denn wer spielt, der schuftet. Schon Theodor W. Adorno sagte, Amüsement sei die Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus. Das meinte er zwar in Bezug auf das Kino, dennoch passt diese Beobachtung auch auf Computerspiele. Nur wer Leistung bringt, kommt weiter. Spielerinnen und Spieler investieren Stunden, um in Ego-Shootern einen bestimmten Rang zu erlangen. In Rollenspielen erledigen sie alle Nebenaufträge, um eine wertvolle Rüstung zu erhalten. Arbeit macht den Meister. Nur so erlangt man wichtige Upgrades und kann in der sogenannten Diktatur der Punkte, die Computerspiele auszeichnet, erfolgreich bestehen. Doch nicht alle Spiele sind so. In sogenannten Walking-Simulatoren spielt die Entschleunigung eine große Rolle. Die Bezeichnung Walking Simulator greift aber ein wenig zu kurz. In Spielen wie Dear Esther, Gone Home oder The Suicide of Rachel Foster geht man zwar buchstäblich durch die virtuelle Welt spazieren, doch dabei erfährt man auch etwas über den Ort und seine Bewohner. Daher sprechen Games-Forscher auch von einem narrativen Abenteuer.
Gerade Dear Esther, wo es tatsächlich nur um das von A nach B laufen geht. Man mag sich jetzt noch darüber streiten, ob da irgendeine Spielherausforderung drinsteckt, ob man irgendwie doch einen Weg finden muss. Aber eigentlich, wenn man das Ganze runterbricht, ist es wirklich nur ein Spaziergang an einer Inselküste oder auch nachher in den Höhlensystemen. Aber es geht tatsächlich nur noch um dieses Erleben, dieses Einsaugen der Welt, dieses Rekonstruieren von Storyfragmenten, die einem dort entgegengeworfen werden.
Walking Simulators tauschen Beschleunigung gegen Langsamkeit aus und wenden sich damit gegen das neoliberale Leistungsdenken von vielen anderen Computerspielen. Diese Antithese macht sie politisch. Es geht nicht mehr ums Gewinnen, sondern um das Eintauchen in eine Geschichte. Apropos Eintauchen. Damit das gelingt, müssen nicht nur Spieltempo und Atmosphäre stimmen, sondern auch die Musik. Das Spiel Gone Home erzählt die Geschichte einer lesbischen Liebe. Chris Remo hat den wundervollen Soundtrack geschrieben. Wir hören daraus das Stück At the New House. Sie hören den Deutschlandfunk mit einem Corso-Spezial über Games und Politik und nun zu einem Phänomen, das vor nicht allzu langer Zeit sehr gehypt wurde. Gamification. Damit meint man die Integration von Spielmechanismen in nicht-spielerische Umgebungen. Gamification kam beispielsweise in Form von Apps im Arbeitsleben zum Einsatz, aber auch im Haushalt, um die Bewältigung von Aufgaben leichter zu gestalten. Die Punktelogik des Computerspiels fand damit endgültig Eingang in unseren Alltag.
Epic Win, da geht es genau um solche Dinge. Ich kann mir selbst eine To-Do-Liste zusammenstellen, also etwa Wohnung aufräumen, einen Hund Gassi führen, Geschirr abwaschen, Staubsaugen, was auch immer. Und das sind dann die Quests, denen ich nachzugehen habe. Wenn ich diese erfüllt habe, bekomme ich Punkte.
Sagt Nora Stampfel. Sie hat das Buch »Die verspielte Gesellschaft, Gamification oder Leben im Zeitalter des Computerspiels« geschrieben. Mittlerweile hat der Begriff Gamification allerdings eine negative Konnotation erhalten. Seit den Anschlägen von Halle oder Christchurch spricht man von einer Gamification des Terrors. Der Attentäter von Halle hatte das Prinzip auf seine blutige Tat angewendet und bedauerte es, seine Highscore nicht erreicht zu haben. Also im Vergleich zum Christchurch-Attentäter nicht genügend Leute getötet zu haben. Es scheint, als fände das eigentlich völlig harmlose Prinzip der Gamification des Lebens hier seinen traurigen Höhepunkt. Darüber habe ich mit Kulturwissenschaftler Christian Huberts gesprochen.
Das kann man schon sagen, wobei man natürlich sagen muss, dass die Computer, also dass Gamifizierung jetzt auch keine Erfindung des Computerspiels ist, sondern auch vorher schon stattfand und dann eigentlich von Computerspielen in ihrer Entwicklungsgeschichte aufgegriffen wurde und jetzt wieder aus den Computerspielen quasi zurück in die Gesellschaft findet. Aber ja, gerade wenn man auf Imageboards wie 4chan guckt, dann kreisen dort eben viele Diskussionen eben auch genau um diese Gamifizierungsrhetorik. Also da geht es dann wirklich um Highscores, da wird der Christchurch-Attentäter und der Halle-Attentäter verglichen, als wären es zwei Mannschaften in einem Spiel.
Bleiben wir doch noch mal kurz bei der Gamifizierung. Könnte man vielleicht auch von einer Gamifizierung der Politik bzw. von politischen Diskursen sprechen, in der Dinge als packendes Spiel inszeniert werden? Also so eine spezifizierte oder so eine spielifizierte Aufmerksamkeitslogik zum Beispiel, die rechten, aber auch linken Agitatoren heutzutage in die Hände spielt.
Ja, da spielen dann sicherlich soziale Medien auch eine große Rolle und stark algorithmengesteuerte Plattformen wie YouTube eine Rolle. Ich glaube, das Internet hat auf vielen Ebenen und eben auch in der Politik dafür gesorgt, dass man eben viel stärker einfach auf Zahlen schaut, auf die Optimierung von Zahlen, die dann eben oft auch eine spielerische Komponente annimmt. Also wenn man Artikelüberschriften so optimiert, dass möglichst viele Klicks kommen. Und natürlich haben auch Politiker gelernt, diese Dynamiken auszunutzen, ihre Rhetorik so anzupassen, dass sie eben da auch rein auf Ebene von Zahlen, auf Klickzahlen, auf Viewzahlen, ihre Sprache so anpassen, dass sie dahingegen eben diese Zahlen optimiert. Und es geht dann eben bis so weit in die politische Kultur, dass man eben dann ja Menschen wie Donald Trump hat, die auch davon reden, dass sie winning sind, sodass sie die ganze Zeit gewinnen werden, dass alles, was sie tun, erfolgreich sein wird und es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern einfach nur um das Gewinnen von Zahlenspielen, von wie viele Menschen waren bei meiner Antrittsrede, wie viele Leute haben mein YouTube-Video gesehen, wie viele Leute haben auf Twitter mich retweetet. Und ja, also wir haben es hier mit einer breiteren Gamifizierung oder wie man dann in den Games die es dann oft eher sagt, eine Pointifizierung von politischer Kultur zu tun. Weil Gamifizierung kann eigentlich auch bedeuten, jetzt nicht auf diese reine Zahlenebene zu gehen, sondern überhaupt zu schauen, wie man so alltägliche Prozesse so ein bisschen spielerischer gestaltet, damit sie angenehmer sind, mehr Spaß machen, motivierender sind. Das, was dann meistens Gamifizierung genannt wird, ist dann aber tatsächlich eben diese Pointification, wo es letztlich nur darum geht, irgendeine Zahl zu optimieren.
Wie wird sich sowas in Zukunft weiterentwickeln? Welche Konsequenzen hat das für unsere Debattenkultur?
Man sieht ja schon jetzt, dass diese Debattenkultur sich immer mehr zuspitzt, dass viele Diskussionen online eben auch aus diesem Optimierungsimpuls hinaus eigentlich völlig entgleisen, weil es dann eben auch oft nicht darum geht, quasi argumentativ zu überzeugen, sondern möglichst viele Menschen dazu zu bringen, dass sie die eigene Aussage liken oder retweeten. Wie sich das jetzt oder in welche dystopischen Zustände sich das entwickeln kann, mag ich nicht vorauszusehen. Was man aber beobachten kann, ist, dass es so ein zartes Umdenken gibt, auch bei den Social-Media-Anbietern. Also aktuelles Beispiel, was etwas entfernter mit politischer Kultur hat, aber ich denke, da auch ein Lösungsansatz sein könnte, ist Instagram, die jetzt mittlerweile quasi die Anzahl der Likes nicht mehr anzeigen, öffentlich bei Beiträgen, was eben den positiven Effekt hat, dass Menschen sich eher wieder auf die Inhalte konzentrieren, die dort geteilt werden und nicht so genau gucken auf, haben das schon ganz viele Leute geliked, dann mache ich das auch. Das übertragen auf Plattformen, in denen politische Diskussionen stattfinden, wäre sicherlich auch sehr nützlich, weil dort eben auch eher wieder die Chance besteht, dass Inhalte überzeugen und nicht die Frage, ob hier schon 500 andere Leute ihren Daumen hoch gezeigt haben, weil eben genau das, und da gibt es ja mittlerweile diverse Studien zu, eben solche Diskussionen entgleisen lässt, weil plötzlich die Aufmerksamkeit eben auf dieser gamifizierten Optimierung von Zahlen liegt, von Likes, von Retweets und nicht mehr auf Inhalten.
Der Kulturwissenschaftler Christian Huberts beobachtet schon seit einiger Zeit, wie Rechtsradikale die Gaming-Szene unterwandern. Auf Plattformen wie Steam formieren sie sich in Hassgruppen und eignen sich die kulturellen Codes der Gaming-Szene an. Dadurch laufen Spielerinnen und Spieler Gefahr, mit rechtsextremem Gedankengut ganz beiläufig in Berührung zu kommen. Dazu gehört auch eine antisemitische Weltanschauung. Während in der Analyse von Computerspielen identitätspolitische Aspekte breit diskutiert werden oder etwa die Frage, ob ein Spiel genügend Person-of-Color-Charaktere hat, ist Antisemitismus in der Gameszene immer noch ein blinder Fleck. Es scheint, als fehle es dort an Sensibilität, wie Christian Schiffer berichtet.
So stupid. How's arrogant.
Verängstigte Menschen in grauer Häftlingsuniform kommen in Zügen an einem Lager an. Vor ihnen ein eisernes Tor. Herrische Nazi-Aufseherinnen schlagen auf sie ein. Verstörende Szenen aus dem 2014 erschienenen Ego-Shooter Wolfenstein The New Order. In Wolfenstein schlüpft der Spieler in die Haut von BJ Blazkowicz, einer muskelbepackten Ein-Mann-Armee im Widerstand gegen das Dritte Reich, welches hier auch nach 1945 weiter existiert. Denn Hitler hat den Krieg gewonnen, die Nationalsozialisten regieren die Welt. Das Besondere an Wolfenstein The New Order ist erstens, dass die Hauptfigur Jude ist. Genauer, BJ Blazkowicz ist so ziemlich die einzige bedeutsame jüdische Hauptfigur in einem Computerspiel weit und breit. Und zweitens, dass das Spiel sich traut, den Holocaust überhaupt zu thematisieren. Denn das war lange Zeit weitgehend ein Tabu in digitalen Spielen, sagt der Historiker Eugen Pfister.
Also zum einen ist es, glaube ich, eine Scheu, überhaupt das Thema anzugreifen. Also ähnlich dem, was lange auch für die Shoah in Filmen oder überhaupt in der Populärkultur galt. Das hat aber halt jetzt funktioniert schon in Graphic Novels und in Filmen und in Büchern und so weiter. In Spielen war bis jetzt die Angst da.
Die Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, führt in den späten 70ern dazu, dass sich viele Deutsche überhaupt das erste Mal mit der Shoah auseinandersetzen. Steven Spielbergs Hollywood-Film Schindlers Liste bringt das Thema in den 90ern einer jungen Generation nahe und regt auch die Geschichtswissenschaften zu weiterer Forschung an. Die Graphic Novel Maus, die Geschichte eines Überlebenden von Art Spiegelmann wiederum gilt als Meilenstein des Comics und wurde mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Computerspiele hingegen haben zum industriellen Massenmord an den europäischen Juden bislang eher wenig zu sagen. Sieht man mal von antisemitischen Machwerken wie dem berüchtigten KZ-Manager ab. Doch so langsam tut sich etwas. Im populären Weltkriegsshooter Call of Duty World War II etwa wird am Ende auch der Schrecken in den Konzentrationslagern angedeutet.
Take out your camera. The world's gotta know.
Und das wiederum könnte dazu führen, dass auch die Verbrechen der Nazis öfter in Spielen gezeigt werden, meint Eugen Pfister.
Weil die Spielindustrie jetzt so funktioniert, dadurch, dass sie ja mittlerweile sehr konzentriert sind, die großen Unternehmen, also die großen Vertriebe und die auch immer so riesige Budgets haben, produzieren die ja lauter Spiele, die too big to fail sind. Das heißt, sie sind eigentlich sehr konservativ und trauen sich da jetzt nichts mehr. Aber es ist schon so, sobald ein Spiel vorgezeigt hat, was geht, springen dann alle anderen auf.
Während die Shoah in dem ein oder anderen Computerspiel mittlerweile nicht mehr zwingend ausgespart wird, bleibt Antisemitismus als Ideologie nach wie vor in den meisten Spielen unsichtbar. Das Spiel Bioshock adressiert immerhin jüdische Traumata wie Vertreibung und die Sehnsucht nach einer Heimstatt. Eine weitere prominente und durchaus lobenswerte Ausnahme ist die Rollenspielserie The Witcher. In Teil 3 des populären Fantasy-Spiels werden vor allem die Zwerge zu Opfer von Ressentiments, wie man sie auch vom Antijudaismus des Mittelalters her kennt. Sie gelten als geldgierige und mächtige Strippenzieher. Die Mehrheitsbevölkerung fühlt sich ihnen unterlegen. In Teil 2 kommt es sogar zu einem Pogrom.
Thanks, Witcher. If not for you, I'd be a dead dwarf.
Dieser bemerkenswerte Aspekt von The Witcher fand in der Rezeption des Spiels allerdings kaum Beachtung, anders als beispielsweise die Frage, ob in dem mittelalterlichen Rollenspiel genügend schwarze Personen zu sehen seien. Auch das legt die Vermutung nahe, dass die Computerspielszene über kein besonders sensibles Sensorium verfügt, wenn es um Antisemitismus geht. Ein weiteres Indiz: das Indie-Spiel Lea and the Shadows of War. Das Spiel thematisiert den Gaza-Krieg 2014. Hier steuert man einen palästinensischen Vater, der mit seinen Kindern durch Gaza flieht. Gut und Böse sind klar verteilt und nicht nur grafisch präsentiert sich das Spiel ausschließlich in den Farben Schwarz und Weiß. Der jüdische Staat wird hier als anonymer, kindermordender Aggressor präsentiert. Während diese Darstellung in anderen Medien mindestens eine Debatte darüber provoziert hätte, wo eigentlich legitime Kritik an Israel aufhört und wo dumpfer Antisemitismus beginnt, bleibt es bei Erscheinen des Spiels ohrenbetäubend still. Widerspruch, Fehlanzeige. Es gibt zwar einen Shitstorm, aber der richtet sich gegen Apple, weil das Unternehmen damals die fragwürdige Software zunächst nicht in die App-Kategorie Spiele einsortiert. Bis heute wurde das Spiel auf Android fast 60.000 Mal bewertet, mit einem Schnitt von 4,7 von 5 Sternen. Das Spiel hat Preise gewonnen und wurde auch vom Berliner Amaze Festival mit einer Nominierung bedacht. In Deutschland haben je nach Umfragen zwischen 15% und 30% der Bürger antisemitische Vorurteile. Weltweit grassieren antisemitische Ressentiments, nicht selten getarnt als Israel-Kritik. Computerspiele könnten dieser mörderischsten Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit etwas entgegensetzen. Dazu würde allerdings nicht nur die Auseinandersetzung mit der Shoah gehören, sondern auch die Sensibilisierung für antisemitische Ressentiments. Doch weder die Spiele noch die Spieleszene scheint dieses Thema bislang ausreichend ernst zu nehmen. Und das macht Antisemitismus bei der politischen Computerspielkritik zum blinden Fleck schlechthin.
First Steps, ein Titel aus dem Computerspiel Celeste. Komponiert hat die Musik die US-amerikanische Produzentin Lena Rain. Und die First Steps, die ersten Schritte in eine unbekannte Welt, können auch Computerspiele leisten. Sie können uns eine neue Welt eröffnen.
Wir haben uns immer über die Medien die Welt erschlossen. Das ist die Aufgabe der Medien. Die Medien sind die Mittler zwischen uns und der Welt. Das bürgerliche Individuum des 17., 18. Jahrhunderts hat ganz wesentlich versucht, die Welt zu begreifen über das, was auf der Bühne geschah. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Das ist es doch. Nicht die Bretter, auf der wir vor der Welt fliehen. Das, so hieß es nicht. Das hieß die Bretter, die die Welt bedeuten. Und bedeuten heißt, dass sie sie so zugleich darstellen, aber eben auch ausdeuten. Uns Bedeutung vermitteln. Nicht nur die Welt vermitteln, da könnten wir ja direkt auf die Welt gucken, sondern uns auch die Bedeutung der Welt vermitteln. Und dasselbe gilt für das Kino und selbstverständlich gilt dasselbe jetzt für Computerspiele.
Gundolf Freiermuth ist Professor am Cologne Game Lab und erforscht dort die Bedeutung von Computerspielen und ihren Einfluss auf gesellschaftliche Zusammenhänge. Denn Spiele dienen nicht nur der Unterhaltung. Sie können beispielsweise auch pädagogische Ziele verfolgen, wichtige Informationen und politische Bildung vermitteln. Zu diesem Bereich zählen sogenannte Serious Games, also ernsthafte Spiele. Mit ihnen lassen sich zum Beispiel aktuelle Ereignisse spielerisch vermitteln. Das News-Game Endgame Syria etwa verarbeitet den Syrien-Konflikt. Das Game Papers, Please wiederum versetzt Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Grenzbeamten, der darüber zu entscheiden hat, wer einreisen darf und wer draußen bleiben muss. Illegale Grenzüberquerungen müssen gemeldet werden. Da die Spielenden durch das Computerspiel direkt in das Geschehen eingebunden werden, können sie die ganz reale Situation vielleicht besser nachempfinden. Warum das wichtig für ein tiefergehendes Verständnis von Flucht und Migration ist, erläutert Joanna Leyendecker.
Jeder Junge, der mit 18 Jahren in Syrien die Schule beendet, muss sich dem Militär anschließen. Für mich gab es also nur die Option, jemanden zu töten oder selbst getötet zu werden. Also habe ich mich dazu entschieden, das Land zu verlassen, weil ich lieber selbst sterben würde, anstatt jemand anderen zu töten.
Mit 18 Jahren floh Abdullah Karam aus Furcht vor der Wehrpflicht aus seinem Heimatland nach Österreich. Seine Flucht hat der syrische Grafiker im 2017 erschienenen Videospiel Path Out nacherzählt. Das Spiel, welches optisch an klassische Retro-Rollenspiele erinnert, zeigt aber nicht nur seine gefährliche Reise, sondern auch, wie Abdullahs Leben vor dem Krieg in Syrien ausgesehen hat.
Ich glaube, unser Ziel war es vor allem, Geflüchtete auf eine menschlichere Weise darzustellen. Geflüchtete entscheiden sich nicht einfach dazu, Geflüchtete zu sein. Wir finden, dass sie in den Medien oft falsch dargestellt werden und wollten deswegen mehr Verständnis dafür schaffen, dass da etwas ist, das uns alle verbindet. Wir sind alle Menschen und das können wir verstehen, wenn wir so etwas selbst erleben.
In Videospielen sehen Spielerinnen und Spieler nicht nur passiv zu, sie werden in das Geschehen involviert. Eric Janot ist Professor für Game Design an der University of Applied Sciences Europe und Geschäftsführer von Waza Games. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Gamer unmittelbar in Geschichten einzubinden, eignen sich Spiele seiner Ansicht nach besonders gut, um komplexe Themen zu beleuchten.
Dass man Handlungsräume erkunden kann, Konsequenzen erleben kann und dadurch Zusammenhänge einfach besser begreifen kann zwischen verschiedenen Faktoren, die eben zu Flucht führen und auch gleichzeitig dann die Konsequenzen für Individuen auch wirklich erlebbar machen können. Das ist eine Stärke, die durch diese Interaktivität nur das Medium Spiel bieten kann.
Wie etwa Bury Me My Love von den französischen Entwicklerstudios The Pixel Hunt und Fix in Zusammenarbeit mit dem Kultursender Arte France. Das Spiel erzählt die Geschichte der jungen Syrerin Nur, die aus ihrem Heimatland nach Europa flieht. Als ihr Ehemann, der zurückbleibt, begleitet man per Instant-Messaging-App ihre Reise und kann durch verschiedene Antwortoptionen auch den Ausgang ihrer Flucht mitbestimmen.
Das ist natürlich auch hochgradig empathiefördernd, weil man mitfiebert, weil sie ihr Schicksal erzählt, nie ohnmächtig ist, sondern selbst auch diese Reise in die Hand nimmt.
Aber Spiele können auch Gegenteiliges bewirken. Etwa durch eine stereotype Darstellung geflüchteter Menschen, die häufig nur als passive, ohnmächtige und tragische Figuren charakterisiert werden, die sich hoffnungslos ihrem Schicksal ergeben, wie zum Beispiel im Fantasy-Rollenspiel Dragon Age 2. Darüber hinaus können Spieldesign und Mechanik ebenfalls zu einer negativen Rezeption beitragen, wie im Titel This War of Mine. Ziel ist es, eine Gruppe von Menschen auf der Flucht in einem kriegsversehrten Land zu versorgen und am Leben zu erhalten. Auf diese Weise will das Spiel die Hoffnungslosigkeit und das Grauen eines Bürgerkrieges für die Betroffenen erlebbar machen. Die Spielmechanik von This War of Mine ermöglicht Spielerinnen und Spielern allerdings, ein positives Ende herbeizuführen. Eine Option, die in diesem Fall negative Konsequenzen haben kann, erläutert Eric Janot.
Die Figuren sind gesund, sie sind nicht traumatisiert und eigentlich ist alles optimal gelaufen. Damit wird eigentlich die Grundprämisse des Spiels auch ad absurdum geführt. Und so sozusagen ist auch umgekehrt die Empathie ins Gegenteilige sogar umgedreht. Und dann sagt, ach Gott, wenn die geschickt alles verwalten, können die eigentlich prima durchkommen, die Leute. Du weißt gar nicht, was die haben. Das ist immer das Risiko von Spielen, wenn man eine starke Botschaft hat, aber die Spielmechanik das nicht bedienen kann oder sogar nicht gut genug durchdacht ist in ihrer letzten Konsequenz.
Für Game Designer und Autor Christoph Plewe ist es deshalb wichtig, dass Spiele, die sich mit Flucht und ihren Konsequenzen beschäftigen, auch über das Spiel hinaus kontextualisiert werden.
Dass man dann vielleicht auch vermittelt, warum man dieses Spiel jetzt gerade gemacht hat, dass man vermittelt, welche Fakten, welche Geschichten, welche Hintergründe diesem Game Design überhaupt zugrunde liegen. Weshalb man jetzt das Spiel überhaupt so gestaltet hat, wie man es gestaltet hat, dass die Leute dann verstehen, warum sie nur diese Handlungsmöglichkeiten hatten, warum diese Geschichte so erzählt wurde, wie sie erzählt wurde und warum sie das erlebt haben im Spiel, was sie halt erlebt haben.
Die Entwicklung von Spielen über Flucht und Migration ist ein Balanceakt, den sich noch immer sehr wenige Studios zutrauen. Und das, obwohl sie so einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog leisten könnten, wie es Filme oder Bücher schon lange machen. Denn wenn Videospiele über Flucht und Migration feinfühlig, klug und im besten Fall mit Geflüchteten gemeinsam entwickelt werden, haben sie das Potenzial, Empathie für Geflüchtete zu fördern und neue Blickwinkel zu eröffnen.
Musik aus dem Computerspiel Shadowrun Dragonfall, das in einer düsteren Cyberpunk-Zukunft spielt. Das ist kein ungewöhnliches Szenario. In vielen Games herrscht ein pessimistisches Bild der Zukunft. Naturkatastrophen, nukleare Konflikte und Kriege beherrschen die virtuellen Pixelwelten. Dystopien sind angesagt in Games. Aber was ist eigentlich mit Utopien, mit positiven Zukunftsentwürfen? Dennis Kogel ist auf die Suche gegangen nach den schönen Orten in Games und fragt, ob Utopien in Computerspielen vielleicht sogar die Welt verändern können.
Cyberpunk 2077.
In 2077, they voted my city the worst place to live in America.
Ist eines der aktuell meist erwarteten Spiele. Und es zeichnet keine schöne Zukunft.
And it keeps you going.
Megakonzerne beherrschen die Welt, Cyborg-Gangster regieren die Straßen, Gewalt ist überall, es gibt keine Hoffnung. Mit dieser Zukunftsvision ist Cyberpunk nicht allein.
You can't stop this.
Nur die wenigsten Blockbuster-Spiele kommen heute aus ohne Krieg, Kampf, Tod und Leid.
That's the mission.
Aber so diese klassischen Hardcore-Games waren nie was für mich.
Das ist Lea Schönfelder. Game-Designerin im Londoner Studio Us2.
Weil ich irgendwie Besseres mit meiner Zeit tun wollte, als mich in dunkle Krisengebiete zu versetzen.
Schönfelder arbeitet heute darum an anderen Spielen. Spielen wie Monument Valley oder Assemble with Care.
But when it all falls apart, how do we put things together again?
Hier werden zunächst defekte Kameras und Gameboys repariert und anschließend kaputte zwischenmenschliche Beziehungen.
Also, wenn man jetzt mal ganz idealistisch auf die Frage antworten würde, warum machst du Spiele, sind viele hier bei Us2 Games schon der Ansicht, dass Spiele auch ein Stück weit die Welt verändern können.
We just received signals from the other side of our galaxy.
Nicht nur die Welt verändern, sondern das ganze Universum.
Hallo, natürlich. Ja, sehr gerne.
Also, das ist das Ziel von Jörg Reisig in Berlin mit seinem Spiel Fermi-Paradox.
Ich sag ganz gerne, es ist so eine Storytelling-Maschine.
Eine Geschichtenmaschine, die die Sage eines ganzen Sternensystems erzählt. Wir entscheiden immer wieder über das Schicksal von Menschen und Aliens.
We have great plans for our two civilizations.
Was könnte passieren, wenn ein Planet mit der Massentierhaltung aufhört? Und was, wenn wir Killer-Roboter bauen? Die Ergebnisse sind oft genug katastrophal, aber das ist gewollt. Schließlich geht es Reisig auch darum, mit seinem Spiel eine Reflexion über heutige Lebensverhältnisse jenseits des Bildschirms anzuregen.
Dass, wenn man das Spiel dann geschafft hat oder sozusagen die guten Enden erreicht hat, dann hat man ja sozusagen so eine galaktische, utopische Gesellschaft gebaut. Und das würde ich schon also gerne, dass Leute, wenn sie das spielen, sich auch Gedanken machen, hey, wie kommen wir da hin?
Reisig hat jahrelang an anderen Spielen gearbeitet, auch an Kriegsspielen wie Spec Ops The Line. Zwar gibt es immer mehr Entwicklerinnen und Entwickler, die wie er oder Lea Schönfelder neue Ansätze verfolgen, aber sie sind selten. Das liegt auch daran, dass utopische Welten wenig Konfliktpotenzial bieten. Wo keine Welt mehr gerettet werden muss, fehlt oft der Anreiz zum Spielen. Eine paradoxe Situation. Der Game-Designer Alan Cudicchio sieht den Mangel an Utopien aber auch in finanziellen Interessen der Spieleindustrie begründet. Dystopien verkaufen sich besser.
Kampf ist wirklich das Wichtigste jetzt. Das ist auch einfacher zu monetisieren. Du kannst also neue Waffen und Monster und DLCs bauen.
Cudicchio glaubt, dass es einfacher und profitabler ist, Spiele zu entwickeln, die sich auf Kampf, Gewalt und Wettbewerb fokussieren, als Spiele, die Alternativen zeigen. Das war nicht immer so. Gerade frühe Online-Rollenspiele wie Ultima Online zeigten andere Wege.
Es gab damals viele Spieler, die einfach Sachen gebaut haben oder Geschichten erzählt haben. Man konnte viel Spaß haben und auch viel Geld verdienen in-game, im Spiel.
Das möchte Alan Cudicchio auch mit seinem Online-Rollenspiel Tales of Wagadu erreichen. Menschen sollen wieder miteinander ins Gespräch kommen.
Und das heißt, es ist wieder eine Utopie, also nicht irgendwie eine fantastische Utopie. Und da werden zum Beispiel alle schwarz sein. Also du spielst als schwarzer Mensch, aber ist mit sauber, das heißt, vielleicht hast du Flügel oder du bist halb Fisch oder so, aber immer schwarz. Und alles wird auf afrikanische Mythologie basiert.
Alan Cudicchio selbst ist schwarz, queer und kommt aus Italien. Er liebt Fantasy und Science-Fiction-Welten, aber Menschen wie ihn sieht er in aktuellen Spielen nur selten. Und gerade deswegen, erzählt er, ist es so wichtig, Alternativen zu bauen.
Wenn jemand ein Spiel macht, fehlen manche Farben. Also es ist wie so ein Bild zu malen, ohne die ganze Farben. Und ich glaube, langfristig das Ziel wäre, diese, wenn man so sagen kann, Farben Standard zu machen, sodass dass die Leute bessere Fantasie bauen können, bessere Zufluge. Auf jeden Fall ein Ziel für uns ist das zu Ende.
Alan Cudicchio, Lea Schönfelder, Jörg Reisig sind Teil einer neuen Spieleentwicklung. Es ist eine kleine Bewegung. Sie hat noch keinen Namen und kein Genre, aber sie hat ein Ziel. Gerade jetzt, in Zeiten, in denen die Welt so dystopisch wie noch nie scheint, andere Wege zu zeigen.
Und sich auch eine Zukunft vorzustellen, die ein Safe Space geworden ist. Das ist ja auch was irgendwie, ich weiß nicht, Hoffnung geben kann, weil sich nur, also man muss halt diesen Zynismus verlassen. Wenn man sozusagen nur zeigt, wie alles am Arsch ist und so, alles ganz schrecklich. Ja, das bringt uns dann halt auch nicht weiter.
Und vielleicht ist das ja das Radikalste, was Spieleentwicklerinnen und Entwickler gerade machen können. Nämlich Alternativen zur heutigen Realität zu bauen, in denen die Möglichkeit einer besseren Zukunft vorstellbar wird.
Eine bessere Zukunft ohne Zynismus, auch dazu könnten Computerspiele nützlich sein. Mit diesem hoffnungsvollen Ausblick geht unser Corso-Spezial über Games und Politik zu Ende. Die Beiträge der Sendung finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunk.de mit mehr Hintergründen, Bildern und Links zu den einzelnen Spielen. Mein Name ist Raphael Smarzoch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag.